Alle drei Teile des Glaubensbekenntnisses beginnen mit diesem Satz. Und das nur als kleine Vorrede. Mir ist letzten Sonntag aufgefallen, dass da ja nicht nur steht, woran oder an wen wir glauben, auf wen wir vertrauen, sondern dass damit im Umkehrverfahren auch gesagt wird, auf wen wir alles nicht vertrauen und woran wir alles nicht glauben. In unserem Glaubensbekenntnis steht nichts von Autokraten, die mit nacktem Oberkörper auf dem Rücken eines Tigers sitzen, um ihre Macht und Potenz zur Schau zu stellen. In unserem Glaubensbekenntnis steht nichts von der Heiligkeit oder Erwählung eines bestimmten Volkes. In unserem Glaubensbekenntnis steht nichts von der Kraft von Armeen oder Panzern, auf deren Stärke wir uns verlassen sollten. Eigentlich ist unser Glaubensbekenntnis damit ganz schön politisch und ziemlich subversiv. Das ist erfreulich. Denn es wehrt sich gegen alle menschlichen Machtansprüche und Machtgelüste. Toll, ist mir noch nie aufgefallen, aber das ist ein großes Stück Freiheit. Ich möchte heute auf den zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses näher eingehen. Es ist der Teil, in dem es um Christus geht. Ich lese ihn noch einmal vor oder sage ihn einmal, damit wir ihn im Ohr haben. Das sind ja vertraute Worte trotzdem. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Zwei Beobachtungen, die auf den ersten Blick wie zwei Beobachtungen wirken, aber am Ende zu einer Beobachtung werden. Die erste: Es wird überhaupt eigentlich nichts aus dem Leben Jesu erzählt. Nichts von seinen Wundern, nichts von seinen Predigten, nichts davon, wie er Menschen gesund gemacht hat. Warum nicht? Die Evangelien sind voll von solchen Erzählungen und man könnte doch anhand solcher Erzählungen, wenn man die mit ins Glaubensbekenntnis aufgenommen hätte, man könnte bestens zeigen, wie wichtig und wie heilsam Jesus ist. Warum wird nur die Leidensgeschichte und die Auferstehung so ausführlich besprochen? Ist denn das Leben zwischen der Geburt und also von Geburt bis Karfreitag und Ostern ohne Bedeutung? Und dann diese Geburtserzählung, die Jungfrauengeburt, das ist die zweite Beobachtung. Ach du meine Güte. Wie soll ich das ernsthaft glauben? Auch noch bekennen, wo doch so offensichtlich ist, dass weibliche Eizellen nicht durch Geister befruchtet werden, sondern durch Spermien. Das ist Biologieunterricht spätestens 5., 6. Klasse. Jungfrauengeburt, das klingt so lächerlich, wenn man es biologisch betrachtet. Und es liegt schnell der Verdacht nahe, dass Matthäus, der in seinem Evangelium die Jungfrauengeburt benennt und sie uns damit eingebrockt hat, dass der eben ein unaufgeklärter Mann war und von Fruchtbarkeit und von Biologie keine Ahnung hatte. Und die Christen, die ihm das bis heute im Glaubensbekenntnis nachplappern, die braucht man nicht für voll zu nehmen. Beide Beobachtungen, die das von Jesu Wirken so wenig, gar nichts erzählt wird, und diese Merkwürdigkeit mit der Jungfrauengeburt. Beide Beobachtungen gehören zusammen, denn sie erzählen nichts über die Biologie Jesu, sehr wohl aber viel über seine Bedeutung. Es geht um symbolisches Erzählen. So wie wenn heute jemand noch sagt, mein Kind wurde an einem Sonntag geboren. Dann wird auch nichts über den Charakter eines Menschen erzählt. Und es hat im Grunde auch keine Bedeutung, was für ein Wochentag das war. Und doch geben wir damit so eine Bedeutung mit. Zur Ehrenrettung aber von Matthäus noch einmal. Der hat selber nicht an die Biologie einer Jungfrauengeburt geglaubt. Das ist ganz einfach festzustellen, denn derselbe Matthäus, der von der Jungfrauengeburt erzählt, leitet den Stammbaum Jesu, also seine biologische Abstammung, über Josef, über den Vater her. Es geht natürlich los bei Adam und Eva, ist ja klar, wo auch sonst. Dann geht es über König David, wichtig, Jesus ein Nachkomme des großen König Davids. Und dann geht es über Josef, der ist der Vater, biologisch gesehen. Damit hält Matthäus fest, wer von einer Frau geboren wird. Und das sagt ja auch das Glaubensbekenntnis. Ein geborener Mensch. Wer geboren ist, der ist Mensch, ganz und gar, so wie du und ich Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und doch gab es in der Antike ganz selbstverständlich auch die Vorstellung, dass es bestimmte Menschen gibt, die sozusagen nicht nur Menschen sind, sondern die auch von den Göttern abstammen. Für die Ägypter war ganz klar, der Pharao ist ein Sohn der Götter. Für die Römer zur Zeit Jesu war ganz klar, der Kaiser ist ein Sohn der Götter oder ein Sohn von, Jupiter. Klar, Jupiter. So. Und auch für die Griechen, für die ganzen Helden und so, die hatten immer noch eine Göttin oder einen Gott als Vater oder Mutter. Also antike Superhelden, die eben aufgrund ihrer göttlichen Abstammung noch natürlich Menschen aus Fleisch und Blut sind, aber mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Antike Superhelden. Und im Grunde bedient sich das Glaubensbekenntnis mit der Jungfrauengeburt dieses Bildes. Jesus, so etwas wie ein Superheld. Würde man aber nach der antiken Logik weitermachen, dann müsste das Glaubensbekenntnis jetzt erzählen, was Jesus alles an großen Taten vollbracht hat. Kranke hat er geheilt, übers Wasser ist er gelaufen, hat mit ganz wenig Brot Tausende von Menschen satt gemacht und Wasser hat er in besten Wein verwandelt. So müsste das nach antiker Logik weitergehen, denn wer mit göttlichen Fähigkeiten ausgestattet ist, der muss glanzvolle Taten vollbringen. Und als Krönung hat er sogar den toten Lazarus zurück ins Leben geholt. Ein ganz mächtiger eben. Ein Sohn der Götter, natürlich nicht, sondern der Sohn Gottes. Aber genau dieser Logik folgt das Glaubensbekenntnis nicht, sondern es entfaltet eine ganz andere, eine eher entgegengesetzte Erzählung. Jesus, ganz Mensch, geboren wie du und ich, Sohn Gottes, Superheld mit göttlichen Fähigkeiten und dann gelitten, gestorben, begraben. Was soll das denn? Zum Leiden, zum Sterben und zum Begraben werden brauche ich keine göttlichen Kräfte und Fähigkeiten. Das schaffe ich auch ohne Gott. Aber gerade das will ich ja eigentlich gar nicht schaffen. Ich will ja das Gegenteil von Leiden und Sterben und Begraben werden. Also wer will denn das schon? Wo ist der Glanz? Wo ist die Stärke? Wo blitzt denn was auf von den göttlichen Kräften? In der Antike benutzte man die Vorstellung von einem Sohn Gottes, um einen Menschen groß zu machen und ihn in die göttlichen Sphären zu heben. Das Glaubensbekenntnis dreht das um. Hier wird Jesus als Sohn Gottes beschrieben, nicht um Jesus groß zu machen, sondern um Gott niedrig zu machen. Gott lässt sich ganz und gar auf uns Menschen ein, gelitten, gestorben, begraben. Gott. So ist er uns nahe, nicht indem wir göttlich werden, sondern indem Gott menschlich wird, leidet, stirbt, begraben wird. Wo gelitten, gestorben und begraben wird, da ist Gott mitten unter uns, bis heute. Das ist die ganz einfache Logik und die ganz schlichte Zusammenfassung dessen, was die Jungfrauengeburt eigentlich aussagen will. Und ich sag mal so, auch wenn ich über die Jungfrauengeburt im Glaubensbekenntnis immer wieder stolpere, wenn ich daran nicht glauben könnte, dass Gott da ist, wo gelitten, gestorben und begraben wird, wenn ich darauf nicht vertrauen könnte, dass Gott in unser Elend gekommen ist, dann müsste ich angesichts dieser Welt vom Glauben abfallen. Das Glaubensbekenntnis geht ja aber noch weiter. Es bleibt nicht beim Begrabenwerden stehen. Mit dem irdischen Tod ist es eben nicht aus und vorbei. Jesus ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Zur Rechten Gottes sitzen, das heißt, Gott gibt ihm Recht. Er gibt ihm Recht und legitimiert sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen und sagt, dieses Leben, das dieser Jesus gelebt hat, das ist im Grunde seins, das ist Gottes Leben. Sein Sterben ist mein Sterben. Seine Kraft, den Tod zu überwinden, ist Gottes Kraft, den Tod zu überwinden. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was ist die Aufgabe eines Richters? In erster Linie nicht zu verurteilen und zu bestrafen. Aufgabe eines Richters ist es, Recht zu sprechen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und wie sehr sehne ich mich nach dieser Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit, in der die, die Frieden stiften, tatsächlich Gottes Kinder genannt werden. Wie sehr sehne ich mich danach, dass die, die nach Gerechtigkeit suchen, Gott finden werden. Wie sehr sehne ich mich danach, dass den Menschen, den Lebenden und den Toten Gerechtigkeit widerfährt. Und ich weiß, alles menschliche Bemühen ist wichtig, aber wir werden diese Gerechtigkeit nicht herstellen können. Keine Reue, keine Entschuldigung, kein Geld dieser Welt kann Unrecht ungeschehen und wieder gut machen. Wenn Jesus kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten, dann kommt er nach meiner Vorstellung, um uns aufzurichten. Er kommt ganz Mensch und ganz Gott, um uns ganz und gar mit Gott zu verbinden, unverbrüchlich, ungebrochen, für immer. Für mich ist das nicht eine Hoffnung unter vielen, so wie man eben im Laufe eines Lebens mal ein bisschen mehr hier hofft und ein bisschen mehr darauf hofft. Für mich ist diese Hoffnung die eine große Hoffnung schlechthin. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in eben diesem Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.